Alan Stone mit Sweaters auf Flux FM am Mittwoch. Nachmittag. Es ist ein denkwürdiges Datum heute, denn Jens Balzer und Tobi Müller sind am Tag der Veranstaltung.
Oh mein Gott.
Bei mir im Studio.
Jetzt bin ich wieder wach.
Jetzt ist er wieder wach. Am Tag der Veranstaltung selber kommen Sie vorbei, um auf die Diskussionsrunde am heutigen Abend quasi aufmerksam zu machen. Es wird wieder über Musik gesprochen in der Bar des Deutschen Theaters ab 21 Uhr mit Gästen. Heute ist der Popsalon quasi nochmal erweitert worden, um eine theatralische Ebene, könnte man fast sagen.
Ja, mal sehen, mit dem Müller-Salon, das hat nichts mit mir zu tun, sondern tatsächlich mit Heiner Müller. Ja. Der hieß mal früher Müller-Montag im Brechthaus, seit ein paar Jahren auch im Deutschen Theater als Müller-Salon tätig. Das ist die internationale Heiner-Müller-Gesellschaft, die da verschiedene Abende macht im Deutschen Theater. Und das wollten wir mal zusammen machen. Anja Quickert macht das seit 2011. Das ist ihr letzter Müller-Salon heute. Mhm. Und da hat sie uns gebeten, ob wir das nicht mal zusammen machen möchten. Und es gibt durchaus einige Berührungspunkte zwischen Heiner Müller und Musik. Es gibt die historischen Sachen, die wir vielleicht kennen von den einstürzenden Neubauten oder Heiner Goebbels, ein Theatermacher, der das auch sehr musikalisch gelöst hat. Interessiert uns alles nicht so heute, sondern wir gucken eigentlich eher, was ist eigentlich mit Müller oder von ein paar Konzepten von Heiner Müller heute los in der Popmusik. Und das ist vor allen Dingen der Körper. Heiner Müller war einer der wenigen deutschen Schriftsteller, würde ich mal sagen, der sehr ausgiebig über Körper geschrieben hat, über Männerkörper, über Gewalt natürlich, aber auch über Frauenkörper. Spielt uns schon eine gewisse Rolle in der Popmusik natürlich immer schon.
Jetzt gerade besonders in Zeiten des Internet und der Entkörperung sozusagen.
Ja, Körper, es geht ja immer um Performance im Pop. Ne? Und gerade der Männerkörper, der vorne dasteht, das Virile spielt da natürlich eine gewisse Rolle. Und es gibt aber auch ein spätes Interesse von Musiker, Musikerinnen, die in der DDR aufgewachsen sind, an Heiner Müller oder eben Thomas Brasch. Und das ist unser Gast heute Abend, Marsha Kurella, die angefangen hat, eine EP bei Staatsakt gemacht, wo sie Texte von Einar Schläf, ein berühmter Theatermacher aus der DDR, und Heiner Müller tatsächlich vertont hat. Hat gerade ein neues Programm draußen mit Gedichten von Thomas Brasch, was sie im Hau gezeigt hat und anderswo auch noch zeigen will. Und das ist quasi unser Link zu Heiner Müller, wo wir das versuchen, anhand der Sachen, die Marsha macht und gemacht hat, und aber auch aktuelle eigene Videos, die wir dann vorschlagen, quasi ein bisschen durchzuspielen. Nicht dieses Körperding, Heiner Müller, Ost und West, wird auch eine große Rolle spielen, einmal mehr.
Marsha Kurella hat sie ja auch so aus so einem Indie-Pop-Bereich, den sie in den Nullerjahren noch bespielte. Da war sie für mich die Königin eigentlich des selbstgemachten Wohnzimmer-Pop. Das war wirklich, das hat man ja auch gehört, dass das nicht im großen Studio entstanden ist. Hat sie jetzt quasi so in Richtung Hochkultur hochgearbeitet, möchte ich fast sagen.
Ja, und in Richtung Texte halt. Ne? Also Contriva, Mina, N.M. Pfahner. N.M. Pfahner gar nicht so sehr, aber ich glaube, Mina und Contriva waren ja beides Instrumentalbands. Da wurde gar nicht gesungen. Und da ging es quasi erst spät in der Karriere, also ganz sprichwörtlich darum, eine Stimme zu finden. Und die Texte waren alle sehr lange Englisch. Immer auch in diesem, wie ich finde, hervorragenden Album von 2016, Keys, hieß das, mit dem sie dann auch ein bisschen internationaler tatsächlich unterwegs war. Und jetzt kommen eben quasi diese deutschen Dichter, Heiner Müller, Einar Schläf, Thomas Brasch zurück, und das ist schon interessant. Ne? Also, dass es dann 20, 30 Jahre später eben doch nochmal darum geht, die Herkunft, die ja offenbar keine Rolle gespielt hat in den 90er Jahren, sagten allerdings meistens immer nur die Wessis, dass sie keine Rolle spielt, weil ihre Herkunft ja nicht markiert war, quasi im deutschen Pop, und jetzt spielt sie wieder eine Rolle. Und das ist quasi ein interessanter Punkt, den uns interessieren wird.
Ja, und unter Umständen kann man ja auch die Zeitlosigkeit von Heiner Müllers Texten feststellen, wenn man sieht, dass Marsha Kurella die nutzen kann für zeitgenössisch klingende Musik.
Ja, das ist ja klar. Heiner Müller war natürlich, kann man jetzt nicht reduzieren auf einen DDR-Schriftsteller, das wäre ein großer Fehler. Ja. Das ist auf jeden Fall, also nicht nur dadurch, dass er auch immer reisen konnte und diese Privilegien genoss, die andere nicht genossen haben. Das wurde ja dann spät in den 90er Jahren bei ihm auch immer ein Thema, wurde ihm auch vorgeworfen. Aber natürlich ist Heiner Müller, wenn man so möchte, ein gesamtdeutscher Schriftsteller, weil er sich eben für Geschichte interessiert hat. Ne? Ja. Und die deutsche Geschichte da auch immer wieder eine sehr große Rolle gespielt.
Und vieles wurde ja auch erstmal im Westen quasi uraufgeführt, was er geschrieben hat. Das ist ja eine DDR sind ja zum Teil Stücke von ihm verboten worden, die dann aber im Westen aufgeführt worden
sind.
Ja, insofern
kommt drauf an. Es gibt diesen Knick 61 mit der Umsiedlerin, wo ein Arbeitsverbot gekriegt hat, aber das war dann später auch wieder anders. Also in den 80er Jahren war dann doch auch quasi ein geduldeter oder gefeatureter Schriftsteller, der nie wirklich ausgereist ist, aber eben reisen konnte. Das war irgendwie der Unterschied. Aber klar, Heiner Müller ist nicht nur Osten, das wäre verfehlt.
Ja. Und Heiner Müller ist eben nicht nur bis ins Jahr 95, sondern im Prinzip immer noch auch aktuell zu lesen.
Ja, lustigerweise wieder irgendwie. Mhm. Also ich glaube, man kann schon sagen, eine Zeit lang in den Theaterspielplänen war der so ein bisschen tot oder haben das nicht mehr viele angefasst und das kommt aber wieder. Also es gibt so eine neue, ich weiß nicht, ob Renaissance, Anja Quickert würde mir da wahrscheinlich ein bisschen widersprechen von der Müller-Gesellschaft, aber es ist schon deutlich, dass wieder Müller-Stücke auftauchen. Das sind halt auch immer Stücke, die quasi von einem, bisschen pathetisch formuliert, von einem Riss erzählen, von Umbruch, von Gewalt, von Revolution und ja, es ist wahrscheinlich nicht umsonst, dass diese Stoffe einfach wieder vermehrt auftauchen gerade.
Marcel Corella habe ich jetzt auf dem Plattenteller mit Day After Day, das ist kein Text von Heiner Müller.
Doch.
Ah, okay, aber zurückübersetzt.
Ja. Yeah. Jens, willst du?
Nee, mach mal.
Naja, es ist Heiner Müller, der David Bowie zitiert.
Ah, okay.
Und zwar All the Mad Men von diesem Bowie-Album von 1970, wo mir jetzt gerade der Titel empfallen ist. Aber All the Mad Men heißt das Song.
Mhm. Und handelt von seinem Bruder, ne?
Ja, von Wahnsinn, ne? Und von Psychiatrie und von Wegsperren und so weiter. Und Heiner Müller zitiert das auch Englisch und schreibt dann aber Deutsch quasi mit rein. Und Marcel Corella hat das außer den Schluss, wo es dann nochmal blutig wird, bei Heiner Müller vertont.
Ah, okay. Dann hören wir mal rein. Marcel Corella mit Day After Day. Marcel Corella mit Day After Day. So heißt auch das Projekt, beziehungsweise die Langspielplatte, glaube ich.
Zum EP Song. Bei Staatsakt.
Ja, bei Staatsakt erschienen. Heiner Müller-Texte wurden vertont von Marcel Corella. Jetzt ist sie mit Thomas Brasch-Gedichten unterwegs fürs Stück Woanders. Mhm. Da macht auch Chris Immler zum Beispiel mit. Hört sich auch sehr interessant an. Hast du schon gesehen?
Ja, ja.
Du hast das natürlich schon gesehen.
Natürlich. Es gibt auch eine Platte natürlich. Ich glaube, die erscheint dann im März. Mhm. Oder so, und da ist Chris Immler bestimmt auch dabei. Ja, das war schon sehr eindrücklich, was er da wieder gemacht hat. Man hat auch gemerkt, da ist ein bisschen mehr Kohle da, da ist ein bisschen mehr Probezeit da, als es jetzt für sein Projekt normalerweise in Berlin zur Verfügung stehen würde, und hat man schon gemerkt.
Obwohl Chris Immler kann ja auch spielen, ohne zu proben.
Ja, aber es ist eben doch nochmal ein Unterschied, wenn man das so sagen darf.
Auch Chris Immler ist noch besser, wenn er probt.
Selbst so ein wirklich so ein absolut Oberprofi-Schlachtross irgendwie, muss man sagen. Ja, das ist nochmal, also ist immer ein toller Musiker, finde ich auch, ja, auf jeden Fall, aber das war doch nochmal am Verfeinerungsgrad gemessen nochmal eine andere Nummer.
Der nun folgende Interpret hat an seiner Kunst auch nochmal die kleinen Stellschrauben nachjustiert, könnte man sagen.
In der ihm eigenen Weise hat er.
Ja. Sind ganz kleine Stellschrauben.
Ganz klein.
Diese Schraubenzieher, die man für einen Mac braucht.
Also ich würde sagen, der rote Faden des Werkes ist im Wesentlichen erhalten geblieben. Also es gibt einen gewissen Wiedererkennungswert. Es ist aber recht, also es muss natürlich dabei sein, wenn es um Osten und Westen geht, dieses Stück, und auch um Körper. Es gibt Männerkörper, Frauenkörper.
Und es gibt den Körper von Lindemann.
Um es aufzulegen.
Gerade mal sagen,
wenn wir das
noch nicht aufgelöst.
Alte Journalistenregeln.
Wie das ist, mit verschränkten Armen plötzlich. Eben noch ganz offene Körpersprache. Jetzt sitzt er mit verschränkten Armen und ist nicht mehr richtig dabei.
Ich finde das eine relativ spießige Herangehensweise. Also man lernt doch gerade im Feuilleton, dass man auch mal so ein bisschen rauszögern muss, worum es geht, damit die Leute interessiert sind.
Die Flucht der Hörerschaft ist sehr aufmerksam und hat eine sehr lange Aufmerksamkeitsspanne.
Im deutschen Feuilleton kann man das bis zu allerletzte rauszögern, um zu sagen, worum es geht. Das stimmt. Aber,
Naja, ich sag meinen Studenten und Studentinnen immer, im zweiten Absatz sollte man zum Thema kommen, oder?
Also, ich mache den harten Break, ich sag's den Leuten.
Aber Flux ist halt die FAZ des deutschen Radios. Ja, richtig, hier kann man machen, was man möchte.
Und meine Damen und Herren, der Künstler, über den wir sprechen. Er ist der Sänger der Band Rammstein und hat als Lindemann nun ein Solowerk vorgelegt, das er mit einem schwedischen Metal-Gitarrist zusammen eingespielt hat.
Da würde es im Feuilleton heißen, der Einstieg ist zu trocken. Das klingt ja wie ein Promotext.
Also, ja, aber dann machen wir jetzt hier Feierabend.
Also narrativ. Also, ja, wollen wir das einfach spielen? Nein, wir spielen es natürlich nicht wegen der Musik. Auch wir spielen es auch wegen der Musik, sondern aber auch wegen des ausgesprochen interessanten Videos. In dem Till Lindemann mehr oder weniger nackt in einem überfluteten Bunker steht. Später kommt eine stark menstruierende Frau vorbei, mit der er Oralverkehr hat. Und danach beißt er noch einem Aal den Kopf ab, der zufällig gerade vorbeischwimmt. Es ist also an psychoanalytischer Symbolik, ich finde, auch für ein Lindemann-Werk ausgesprochen konsequent durchgearbeitet. Also gerade diese Bezüge auf den Second-Wave-Feminism der 70er Jahre und das, also das Befreiung der Frau durch befreites Bluten und wie ihr sicher alle wissen, mir der Aal als psychoanalytisches Symbol der sexuellen Unbestimmtheit, ne? Also die Art und Weise, wie sich Aale fortpflanzen, ist ja relativ spät irgendwie erkannt worden, weil man die Geschlechts so gar nicht finden konnte. Und der junge Freud hat sich ja vor Beginn seiner Karriere als Psychoanalytiker als Aalforscher betätigt, ist aber bei dem Versuch, irgendwie die Geschlechtsorgane des Aals zu finden, gescheitert und hat deswegen die Psychoanalyse entwickelt.
Bevor er gänzlich verrückt wurde.
Also
der Aal jetzt, oder?
Wir haben also dem Aal viel zu verdanken.
Ja. Das Video scheint jetzt schon zensiert worden zu sein. Im Netz kursieren Texte mit reißerischen Überschriften wie: Das ist in den zensierten Szenen zu sehen, das neue Knebelvideo von Lindemann.
Richtig.
Ist bei uns auch zensiert. Jens Balzer wird das dann einfach im Nachgang minutiös beschreiben.
Wir machen das so als erzähltes Kino quasi.
Ja. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Grund, warum wir das wirklich wegen der Musik spielen, wenn wir hier schon psychoanalytisch ein bisschen diskutieren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Unbewusste von Jens Balzer, was wir hier zu hören bekommen, weil der Song beginnt einfach astrein wie Santiano. Also eine der Lieblingsbands von Jens, muss man sagen, dass hier natürlich wieder aufgenommen wird.
Komisch.
Und gerade nicht wie Rammstein.
Interessant, dass du an Santiano denkst. Ich musste immer an Death in June denken. Aber vielleicht gibt es da
auch eine interessante Verwandtschaft.
Vielleicht gibt es mehr Beziehungen zwischen Death in June und Santiano, als wir uns irgendwie mit unserer Schulweisheit vorstellen können.
Es ist auf jeden Fall ein Stück Musik, das ungewohnte Wege einzuschreiten scheint. Bis Minute 2:30, dann weiß man, warum der schwedische Metal-Typ mit dabei war.
Naja, richtig.
Hast einen Knebel in dem Mund.
Uiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Ist das aber provokativ, was der wieder macht, dieser Rammstein-Typ.
Versaut, wie wir früher sagten. Versaut. Es hat auch so eine leichte Otto Waalkes-Note, oder?
Es ist auf jeden Fall, hat man zwischendurch das Gefühl, er meint es nicht ganz ernst, um dann aber wieder festzustellen, also wer, wenn nicht Lindemann, macht sowas mit einem gewissen Ernst auch.
Ja, es ist auch wirklich sehr interessant, aber was hier quasi zurückkommt, auch auf der Bildebene. Ne? Wir hatten ja ursprünglich zu Mascha Corella Klaus Teweleit eingeladen, den Autor der Männerfantasien, die jetzt gerade wieder frisch aufgelegt werden. Der hat sich dann vertan mit dem Termin und hat irgendwie abgesagt vor 3 Wochen, das machen wir jetzt einfach zu viert. Aber das sieht man sehr schön in dem Video. Also was quasi die Angst vor dem Frauenkörper, vor dem Entgrenzten, vor dem...
Die Angst vor dem Frauenkörper, siehst du da?
Ja, auf jeden Fall. Ja, das Wasser, das Entgrenzte, da alles, was fließt, ne? Also der Mann mit dem Körperpanzer ist quasi der faschistische und der soldatische Mann bei Teweleiten. Das könnte man in dem Video schon ziemlich gut durchziehen. Und alles andere, was quasi weiblich ist, ist eben entgrenzt und fließt aus und ist ein Brei und ist ozeanisch und im Meer. Also quasi die ganze Metaphorik, mit der sich Teweleit da beschäftigt, ist eigentlich 1:1 umgesetzt, finde ich.
Jetzt hier noch kurz der Metal-Part.
Ja, das kam jetzt für alle überraschend.
Ja, das passiert in den besten Familien.
Kannst mal sehen, ne? Ja. Also wie er auf den Trick gekommen ist, ist mir, also da muss man sagen, eine dramaturgische Meisterleistung.
Ich sag dir, der Trick kommt vom, wie heißt er, Peter
Tektgren. Der hat es jetzt einfallen lassen, ja.
Das ist der schwedische Mettler, der mit Lindemann gerne mal komponiert.
Der die Gitarre so spielt, als ob sie vom Laptop kommt. Hm. Ich finde das auch, ich mag ja diese Crossover-Gitarren. Ich habe ja so einen Softspot.
Ja, schön für dich. Also Lindemann mit Knebel wird auch nochmal gesprochen.
Wenn ich das kurz nochmal, ich finde ja im Gegensatz zu Tomi Müller nicht, da haben wir schon mal einen interessanten Punkt für eine kontroverse Diskussion heute Abend, dass irgendwie Lindemann da irgendwie unwohl oder ängstlich wirkt. Der fühlt sich doch total wohl. Also der patscht da an diesem Wasser rum irgendwie. Also ich sehe da überhaupt keine Angst vor irgendwas fließen.
Wenn er
also
unter Wasser hat ist und die Orientierung verliert und so und die Frau quasi nur aushalten kann, indem sie quasi ausfließt und so weiter. Das sind schon die klassischen Stereotype des Frauenhasses.
Ja, macht das schon, da macht er schon ganz, also so einen Eindruck, als ob es ihm wohl ganz wohl tun würde.
Ja, immerhin befindet er sich ja, immerhin befindet er sich ja in der Rolle des Künstlers, der das Video ja auch mit angeleiert hat und sich darüber, also dazu entschieden hat, diese Bilder zu nutzen. Insofern kann man da schon ein gewisses Bewusstsein ihm unterstellen.
Na klar.
Auch was quasi diese Thematik Frauenhass oder Frauenliebe angeht. Wir kommen
zum Schluss.
Nee, wir kommen nur weiter im Geschäft. Wir haben jetzt einen harten Break machen und mit Faber weitermachen. Faber ja durchaus auch ein kontrovers diskutierter Künstler in diesem Jahr, weil er ein Lied gegen rechts gemacht hat, das allen gut gefiel, aber es gab eine Zeile, die dann im Nachhinein auch nochmal abgeändert wurde, wo es dann um so Vergewaltigungsfantasien rechten Menschen gegenüber ging. Das wurde angeprangert und vom Künstler dann auch nochmal abgeändert für die LP-Version eines Stückes. Das fand ich eine ganz interessante Kontroverse und auch eine interessante Erkenntnis eines Künstlers, der das Lied ja auch schon fertig aufgenommen hatte und sich dann doch bereit erklärte, darüber nochmal nachzudenken, was er da getextet hat und zu sagen, ja, Vergewaltigungsfantasien sind auch Nazis gegenüber nicht in Ordnung zum Beispiel.
Ja. Ja, ich finde ihn sehr interessant im Gegensatz oder im in Gegenüberstellung zu Lindemann zu spielen, ne? Weil beide spielen natürlich mit Ambivalenz, also mit Mehrdeutigkeiten, was jetzt nicht unbedingt so Standard ist im Pop, würde ich sagen. Das sind zwei sehr unterschiedliche Männermodelle, aber bei beiden ist das da. Beide müssen quasi Kontroversen aushalten, wenn es auch um Sexismus geht und so weiter, um Gewaltfantasien. Das ist bei beiden da und trotzdem funktionieren sie ganz unterschiedlich.
Total.
Das kann man da, glaube ich, sehr schön zeigen, weil ich glaube, Farbe ist ein Beispiel dafür, dass ich jetzt eher auflehnt gegen etwas, wo er denkt, das ist mir quasi zu eindeutig, das ist mir zu sehr meinungskorridorhaft, das ist mir zu protestantisch in dem, was man darf und was man nicht darf. Und ich würde es noch nicht mal so sehr als Provokation sehen, sondern er schreibt sich da halt quasi rein in diese Fragestellung, ne? Als quasi Mann und macht sich dadurch eigentlich gerade erst verletzlich, indem er gerade in dem Stück Generation YouPorn da irgendwie Teil ist dieses Problems, und das Video macht das nochmal viel deutlicher, ne? Dass es gerade nicht darum geht, dass ein Mann quasi Souveränität über seinen Körper wiedererlangt, sondern dass es ja eigentlich gerade verliert. Und das ist der grundlegend andere Ansatz von Faber und Lindemann. Es ist nicht ein Mann, der sich panzern muss, sondern es ist ein Mann, der sich öffnet. Mhm. Und da kommen da ganz verschiedene Sachen, rauschen da durch. Und das sind auch unangenehme Sachen dabei. Und der erste Impuls ist natürlich erstmal quasi kontraintuitiv, wenn man so möchte. I fucking love my life heißt die Platte.
Ja.
You know, larger than life, living large, das ist so im Las Vegas Bademantel kommt er da und so weiter. Das entspricht eigentlich überhaupt gar nichts von dem, was wir so unter Woke-Pop im Moment verstehen und irgendwie gerade hören, geht da dagegen. Aber trotzdem ist es quasi nicht eine, ja, wie soll ich sagen, ich würde ihn nicht als antifeministischen Künstler betiteln deswegen. Es ist einfach eine ganz andere Strategie. Und das zeigt das Video nochmal sehr schön, wo er quasi im Spiegel erscheint und man nie genau weiß, ist das jetzt ein Knast? Ist das quasi jetzt eine erotische Situation, wo er sich einen runterholt und man dann immer mehr diesen Männerkörper im Vibe-Beat, ja.
Ach, der holt sich einen runter?
Naja, es ist zumindest nicht ganz klar im Video, was jetzt da genau läuft. Bis man am Schluss hat man den letzten Shot over shoulder einer langhaarigen Person, muss nicht eine Frau sein, könnte aber eine Frau sein, die ihm da quasi zuguckt und man sieht, okay, der Knast oder zumindest das Männerbild ist quasi der Knast, in dem er da sitzt, mit dem er sich auseinandersetzt. Und das finde ich, ja, das finde ich schon ziemlich weit vorne für so einen Popkünstler in seinem Alter, der jetzt halt auch eine größere ein größeres Publikum gerade gewinnt, ist der Schweizer, wie ich auch, habe mich auch erstaunt, dass es endlich mal, dass das klappt, auch für einen Künstler aus der Schweiz, ja doch in Deutschland auch größere Aufmerksamkeit zu kriegen. Und mit einer Musik, die jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Dein Vater ist in der Schweiz ein einigermaßen berühmter Cantautore, ein italienischer, sizilianischer Liedermacher.
Ja, ja, stimmt.
Pippo Pollina heißt er. Ja. Und er ist eigentlich Julian Pollina, eigentlich bürgerlich, glaube ich, der Faber. Und das ist deutlich zu hören, ne? Also dass diese quasi italienische oder zum Teil auf dem Balkan inspirierte Liedtradition da quasi weiter tradiert wird, aber mit halt völlig anderen Inhalten.
Mhm. Ist jedenfalls auch ein sehr großer Schritt gegenüber dem ersten Album, finde ich.
Ja.
Ich fand ja das erste Album doof, weil er da noch so vollständig in der Pose des romantisch an sich selbst leidenden Mannes gefangen war.
Ja.
Also da dachte man, also es gab dann so gelegentliche Antokotronik in der Sentenzen, wo es so ein bisschen ausbrach. Aber im Großen und Ganzen fand ich das auch in den Videos eher unangenehm, die Art der Selbstinszenierung. Das ist jetzt tatsächlich, also im Grunde alles das, was er da, wenn man das so sagen, da falsch gemacht hat, irgendwie wird auch nicht nur in diesem, sondern auch in diesem anderen Video, irgendwie was vorher schon erschienen war. Wie hieß die Single nochmal? Wie auch immer.
Wo als Mann und Frau
auftritt. Ja, wo als Mann und Frau auftritt. Also so als streitendes Pärchen.
Ja.
Also das wird da in einer sehr intelligenten Weise eingeholt. Und ich finde auch musikalisch und auch in der Anmutung, so wie er dann so in verschiedene Rollen schlüpft, auch während beim Performen dieser Songs durchaus. Ja, mir doch schon sehr, sehr interessant.
Mhm. Das Boot ist voll, meinst du? Nee, das war ja die Single mit dem.
Nee, das war
die Single
war
mit dem.
Nee, danach gab es noch eins.
Mhm. Anyhow, Faber ist aus meiner Sicht auch musikalisch immer relativ interessant gewesen, weil er sich so eine eigene Nische gesucht hat, habe ich das Gefühl. Auch gerne mal mit so einem handgeblasenen
Handgeblasen?
Mit so einem live eingespielten Blasinstrument.
Es wird auch ein Abend der versauten Anspielung. Ich bin
zum Glück habe ich keine Zeit heute.
Du hast ja nie Zeit für uns.
Doch, das nächste Mal komme ich.
Wieso warst du eigentlich noch nie bei uns in der Show?
Das nächste Mal komme ich echt auf jeden Fall. Wann ist das nächste Mal?
Im Januar? Das sagst du seit 10 Jahren, Vincent. Das sagst du seit verdammten 10 Jahren.
Ich bin so ein harter Ghoster. Wenn ihr mich versucht anzurufen, Mittwochnachmittags, um mich nochmal einzuladen, dann gehe ich nicht ran.
Wann ist denn das? Da kann ich nicht. Ja, ja. Gut, wir sind zur Rückweisung gewöhnt.
Aber Faber wird heute nochmal ausführlich diskutiert, das finde ich gut.
And now get out of here.
Ja. Ja.
Und haben wir das Stück schon gespielt
eigentlich? Nein, wir werden aber sein Stück Generation U-Porn jetzt auslaufen lassen und da nicht nochmal drüber quatschen, würde ich vorschlagen. Wir verlosen an dieser Stelle die Tickets, die ich jetzt noch im Kontingent habe, für eure Veranstaltung, die heute Abend stattfinden wird, ab 21 Uhr in der Bar des Deutschen Theaters.
Das richtig.
Um 9.
21 Uhr, Mascha Corella und Anja Krickert.
Ja.
Von der internationalen Heiner Müller
Gesellschaft
ist vor Ort heute, also Müller-Salon und Pop-Salon gleichzeitig. Mhm. Man kann sich in zwei Richtungen weiterbilden, at the same time.
Mindestens. Mhm.
Eine intellektuelle Vierteilung findet statt.
Und es gibt auch noch den Ausgang zum Raucherbalkon, falls es langweilig wird.
Ja. Was nicht passiert, aber es gibt Leute, die sind hart nikotinabhängig.
Richtig.
Die gehen auch in den spannendsten Momenten raus auf den Balkon.
Ich möchte mich an dieser Stelle noch sehr herzlich bedanken für das wunderbare Jahr, das wir wieder mit dir verbringen durften.
Vielen Dank.
Und dir und allen Hörern ein frohes Weihnachtsfest wünschen und einen guten Rutsch. Ich werde gerade schon ganz melancholisch.
Ja, das ist viel zu friedfertig als Ausstieg hier. Das
Mikrofon ist schon ganz neu.
Wir sind überhaupt schon seit 10 Minuten nicht mehr auf Sendung. Hab ich euch das Vielen Dank für einen Besuch.
Ich hab dich sehr lieb.
Ja, ich hab dich auch lieb. Vielen Dank für einen Besuch. Guten Rutsch, schöne Weihnachten, wenn wir uns nicht mehr sehen.
Bis nächstes Jahr. Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Papa.
030 2000 9000 nochmal. Das ist die Nummer zum Glück für die Karten. Popsalon meets Müller-Salon heute im Deutschen Theater ab 21 Uhr. Viel Spaß. Danke. Ciao.
Generation U-Porn. Doch du springst nicht nackt.